ein konservativer Lebensstil, das ist so vielleicht ein bisschen ein schwieriges Thema, weil was ist Kontemplation? Und wir haben heute das erste Lied, das wir gesungen haben, da war so keine Minute ohne Idee, stand da drin, als alle Leute reingekommen sind. Oder das letzte Lied, du lässt mich nie alleine. Und ich glaube, das ist genau das Anliegen eines kontemplativen Lebensstils. Wie ist das möglich, Gott immer zu spüren, immer so diesen Raum für Gott offen zu halten? Und ich glaube, das hat man nie, sondern das ist eine lebenslange Entscheidung. Ich möchte das, ich bin auf der Suche oder eine lebenslange Suche. Und bei Kontemplation, das heißt eigentlich Gott schauen oder vor Gott sein, könnte man das übersetzen. Gott wahrnehmen und ja, das könnte man etwa, Kontemplation könnte etwa das heißen. Und manche Leute haben dann ein bisschen Mühe, weil da kommt ja dann auch so Meditation und solche Dinge hinzu und ist das nicht so das fernöstliche, buddhistische oder was ist da alles drin? Und ich denke, ja, die Buddhisten, die meditieren, aber die Christen dürfen auch meditieren. Das sieht man auch in der Bibel und auch die Nichtchristen dürfen meditieren, dürfen still werden. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes und Gott ist Gott von allen Menschen. Und er hat da wunderbare Dinge geschaffen, wie wir das immer so mehr uns aneignen können, Gott Raum zu geben und eben diesen Gott zu spüren, dass er immer da ist. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen zuerst durch die Bibel hindurchgehen, mit einigen Bibelstellen. Es gibt in der Bibel niemanden, oder man kann nicht sagen, das ist der kontemplative Lebensstil. Es gibt einfach verschiedene Aspekte von diesem kontemplativen Lebensstil. Und da möchte ich mit euch einige Bibelstellen anschauen, oder einige Menschen, die so gelebt haben oder eben nicht so gelebt haben. Manchmal sind die Anti-Beispiele auch sehr gut. Die hat es in der Bibel auch. Und dann hört ja die Bibel im ersten Jahrhundert nach Christus auf, schriftlich zu uns zu reden. Dann haben wir eigentlich nur noch so die Zeugnisse aus der Tradition, aus verschiedenen Kirchen oder aus den Klöstern. Und da werde ich auch noch zwei, drei Zitate bringen oder Menschen, die mich da auch begeistert haben, Mystiker, von denen ich gelernt habe. Und wir werden zwischendurch auch Übungen machen oder Anwendungen. Übungen tönt so blöd. Geht einfach darum, Gott zu spüren, Gott Raum zu geben in uns. Und wir beginnen mit der ersten Bibelstelle. Die steht ganz am Anfang der Bibel im zweiten Kapitel, Vers 7. Gott hat den Menschen gebildet, das ist Schöpfungsgeschichte. Und dann bläst er seinen Lebensatem in die Nase des Menschen oder in das Gesicht des Menschen, je nach Übersetzung. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und für mich ist das so die Grundlage eines kontemplativen Lebensstils. Atmung. Die Atmung hast du bei dir, seit du auf der Welt bist, seit du das erste Mal geschrien hast, bis du nicht mehr atmest. So lange ist das ein Geschenk Gottes. Es ist ein Lebensgeschenk. Es ist Gnade Gottes, dass wir atmen dürfen. Gott hat das uns geschenkt. Und für mich ist das so, das ist eigentlich ganz einfach. Da brauchst du nichts, du brauchst keinen Schneidersitz oder irgend so etwas oder Lotussitz, sondern einfach überall, wo du bist, atmest du. Und da mache ich jetzt gerade eine Übung. Ich nenne das die 3 Minuten Atemraum. Die kannst du überall machen, wo du bist, im Zug oder weiß ich nicht was, braucht gar nicht viel. Du sitzt einfach entspannt da, wie du willst. Es gäbe da schon noch ein bisschen Hilfs. So Kniffs, wie man besser atmen kann, aber über das rede ich heute nicht. Entspannt da sitzen. Du atmest ein, das geschieht automatisch, du musst nichts machen. Gott hat das uns geschenkt, das ist so fantastisch. Aber du darfst einmal so wahrnehmen, wo die Atmung da, die Luft so reinkommt durch die Nase. Am besten atmest du durch die Nase, das ist viel gesünder als durch den Mund. Auch in der Nacht wäre das viel gesünder. Wenn du es nicht schaffst, Klebstreifen über den Mund und dann macht es automatisch Nase. Habe ich auch schon gemacht und es hat funktioniert, dann schläfst du viel besser. Aber jetzt sind wir beim Atemraum, 3 Minuten machen wir den. Und du nimmst einfach wahr, wie die Luft, die Atmung, wie das so durch deine Nase hineingeht und vielleicht spürst du dann, wie es den Hals runtergeht. Du spürst vielleicht auch den Bauch, dass sich da etwas bewegt oder in den Lungen, also im Brustbereich, du spürst solche Dinge. Und jetzt sage ich dann nichts mehr und lass den Timer los. Und wenn du abschweifst mit deinen Gedanken, ist das überhaupt kein Problem. Dann kommst du einfach wieder zurück, nimmst wahr, wie da die Luft reinkommt, wieder rausgeht, das geschieht automatisch und freust dich an diesem Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Okay. 3 Minuten. Und genieße es, diese Atmung, diesen Gott, das Geschenk Gottes zu spüren, diesen Lebensatem in dir. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das auch kein Problem. Das gehört zu dir. Und die Atmung ist trotzdem da. Das Geschenk Gottes ist trotzdem da. Es atmet dich weiter. Komm einfach wieder zurück. Spür, wie die Luft durch deine Nase, deinen Körper kommt. Erlebe auch, wie du ein Teil dieser ganzen Schöpfung bist, mit dem Austausch von Sauerstoff, den du einatmen kannst. Durch die Abluft, die wieder rausgeht, umgewandelt wird in dieser Schöpfung. Wunderbar, was Gott da gemacht hat. Und jetzt darfst du langsam wieder zurückkommen, Augen aufmachen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Hast du es als eine lange Zeit empfunden, kurz, unangenehm? Da könnt ihr sicher beim nachher noch miteinander reden, wie ihr es erlebt habt. Aber für mich ist das so die Übung oder diese Anwendung, die kannst du überall machen, wenn du im Zug sitzt, wenn du eine Pause machst am Tag. Einfach 3 Minuten diese Ruhe, diese Atmung genießen, dieses Geschenk Gottes. Und dann, je mehr du das machst, ist es überall für dich wieder selbst. Ah, jedes Mal, wenn du einatmest, das ist Gott, der mit mir, der mich begleitet. Das ist eine sehr gute Anwendung. Jetzt gehen wir weiter durch die Bibel. Ich habe den Elia genommen. Ich habe ihn als Antibeispiel genommen. Weil Elia, der war richtig für Gott unterwegs. Das ist dann die 3. Folie. Ich habe da, die 2. Ja, genau, die ist's. Ja, Elia war für Gott unterwegs, hat viel gemacht, viel Massaker und so weiter. 400 Baalspropheten, ihr könnt das alles nachlesen. 1. Könige, Kapitel 17, so bis 19. Und dann kommt er in die Krise oder ins Burnout. Ja, geht dann 40 Tage, muss er gehen. Eigentlich will er zuerst sterben. Aber Gott nimmt ihn dann mit. Komm, wir gehen. Er hat keine Freude mehr am Leben. Er wandert 40 Tage, kommt dann in diese Höhle. Und dann kümmert sich Gott um ihn. und fragt Elia, was machst du da oder was tust du da? Und das ist immer eine gute Frage, die Bibel uns stellt, auch so eine kontemplative Frage, was machst du da? Immer wieder mal überlegen, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Was machst du da? Und Elia macht es gerade, wusch, ich habe für dich geeifert und erzählt alles Gott. Und Gott merkt, der Mann, der hat noch überhaupt keine Ruhe. Der Mann ist immer noch getrieben. Ich habe es auch genannt, Elia war für Gott im Einsatz. Und es wäre vielleicht besser gewesen, er wäre mit Gott im Einsatz gewesen. Und dann begegnet ihm Gott. Gott spürt, ich muss diesem Mann, der viel gearbeitet, also viel gekämpft hat, ich muss ihm mal begegnen, dass er wieder zur Ruhe kommt. Und er begegnet dem Elia so, wie er gelebt hat. Nämlich mit Donner, mit Erdbeben, mit Feuer, mit Wind. Und überall steht aber, und Gott war nicht dort drin. Und dann kommt die wunderschöne Übersetzung von Martin Buber. Dann vernimmt Elia die Stimme verschwebenden Schweigens. Eine wunderbare Übersetzung, das ist das sanfte Säuseln. Die Stimme verschwebenden Schweigens. Jetzt stellt man sich das mal vor. Da schwebt etwas, aber es schweigt auch und es ist trotzdem eine Stimme. Und Elia spürt, das ist Gott. Jetzt begegnet mir Gott. Er geht vor die Höhle, deckt sein Angesicht zu. Und wie lange das gegangen ist, weiß man nicht. Steht nicht so genau geschrieben. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt von einem kontemplativen Lebensstil oder von diesem Wunsch, Gott immer in sich zu spüren, immer wieder mal so diese Stille zu suchen, diese Stimme verschwebenden Schweigens. Wir sind immer sehr geschäftigt und hören noch Musik und so, aber einfach mal wieder runterzukommen und sich einmal eine Zeit zu nehmen, wenn du draußen auf den Bahnhof läufst oder irgendetwas machst, einfach wieder mal hören, was geht überhaupt, nimm ich etwas wahr. Stille, die Stimme verschwebenden Schweigens. Und dann, als dieser Moment durch war, fragte er Elia wieder, was tust du jetzt hier, Elia? Und dann beginnt es schon wieder. Ich habe für dich gekauft und er kommt schon wieder. Darum das Anti-Beispiel, bei ihm hat es nicht gefruchtet, der kontemplative Lebensstil. Und dann hat Gott zu Elia auch gesagt, ja, jetzt gehst du alles wieder zurück, finde ich auch, jetzt musst du noch einmal, beginnst noch einmal und jetzt segnest du. Du gehst Könige segnen, den König segnen, suchst deinen Nachfolger und ich glaube, das Beste ist, ich nehme dich möglichst schnell zu mir und dann findest du Ruhe. Und das hat er ja dann gemacht. Und Elisa kam dann als sein Nachfolger. Also es lohnt sich, mit Gott wirklich da so drauf einzugehen, was Gott da will, oder sonst kommt man zu Gott. Das ist ja auch schön. Dann ein weiterer Vers, das wäre die nächste Folie, die mich sehr geprägt hat. Das wäre aus Jesaja 30,15. Ich weiß, ich bin auch nicht der Typ, der einfach so Verse hinausreißt, aber das darf man da, glaube ich, jetzt schon. Es ist auch im Zusammenhang, ist das gut möglich, dass das Volk Israel will da kämpfen und einfach wir vertrauen auf unsere Rosse, steht da, wir sind stark. Und dann hat Jesaja die Aufgabe, dem Volk zu sagen, hey, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist durch Umkehr, durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. Oder auch noch Martin Buber, in Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit. Tönt noch kein bisschen so. Ja, Rettung, Befreiung, da findest du vielleicht eher zu dir. In Stille, in Gelassenheit geschieht euer Heldentum. Das habe ich sehr früh gelesen in meiner Geschichte mit Gott, diesen Vers, oder der ist mir so richtig reingegangen, habe ich gefunden, ja, ich möchte ja stark sein oder ein Held sein oder ich möchte in diesem Vertrauen wachsen. Also dann nehme ich mir das zu Herzen und versuche mir die stille Zeiten einzubauen. Das mache ich schon sehr lange, stille Tage oder stille Wochen mal einzubauen, einfach zur Ruhe kommen. Und still heißt ja nicht, dass drumherum nichts geht. Also ich habe einen Tinnitus, ich habe immer etwas in mir, das sich noch so meldet. Stille heißt einfach so, zu sich zu kommen, glaube ich. Zu sich zu kommen, mal auszublenden, was alles geht und dann so zu spüren, ja, da ist viel Raum und da möchte ich jetzt doch Gott hineinlassen. Und meine Erfahrung ist, je mehr ich das mache, je mehr wächst auch mein Vertrauen zu Gott, wächst meine Ruhe und auch so eine Gelassenheit im Leben. Das finde ich so schön an diesem kontemplativen Lebensstil. Es führt eigentlich so vom, könnte ich auch sagen, vom Getriebensein Das hat man ja oftmals so einen missionarischen Eifer oder solche Dinge. Und das ist auch gut. Aber man manchmal fast ein bisschen getrieben wie der Elia zu einem Gezogensein. Das ist vielleicht auch so, sind so zwei Begriffe. Der kontemplative Lebensstil, der erhofft sich mehr so das Gezogensein, das Gott einem zieht durchs Leben. Und man ist nicht getrieben, ein Gott, der hinten mit der Rute hinten herrennt. Dann, die nächste Folie überspringen wir, gehen zu Folie 6. Das ist wieder ein Antibeispiel. Die Verklärung von Jesus, Matthäus 17. Ganz kurz die Geschichte. Jesus hat sich oft zurückgezogen. Einsame Orte, Berge, Stille, nächtelang. Vermutlich hat er gar nicht viel geredet, sondern war einfach ruhig und war mit Gott zusammen, mit seinem Vater zusammen. Und da bei der Verklärung Jesu nimmt er noch drei Jünger mit auf den Berg. Die bleiben dann ein bisschen auf der Seite stehen und dann geschieht etwas mit Jesus. Er beginnt sich irgendwie zu verändern, steht da, sein Gesicht wird ganz hell, strahlt. Dann kommen plötzlich Mose und Elia erscheinen. Also so haben es Petrus, Johannes und Jakobus erlebt. Und eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Und Petrus hält das nicht aus. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was wir uns zugestehen müssen. Wir halten das oft nicht aus, solche Situationen. Wir können da nicht einfach das staunen und wow, da geschieht jetzt etwas. Da verschmelzen Himmel und Erde. Da kommen solche, die gestorben sind und Jesus und alles miteinander. Unglaubliche Atmosphäre. Und was Petrus in den Sinn kommt, ist, hey, jetzt bauen wir Hütten. Das behalten wir. Für jeden von euch eine Hütte und dann können wir es festhalten. Ich glaube, das können wir nicht festhalten, solche Dinge. Sondern können wir staunen, das aufnehmen, ja, und geschehen lassen mit uns. Also für Jesus war es eine kontemplative Geschichte, für Petrus war eigentlich ein Anti-Beispiel wieder. Aber was, glaube ich, auch sehr, was uns auch immer wieder geschieht, wir halten das nicht so gut aus. Wir könnten doch etwas machen. Und dabei ist manchmal einfach das Staunen, das Sehen, was jetzt gerade geht, jetzt, was im Hier und Jetzt geht. Jetzt ist da Jesus, jetzt ist da Mose, jetzt ist da Elia. Wow! Für Gott alles möglich. Und dann noch eine Geschichte, das ist die vermutlich eine der bekanntesten im Neuen Testament, wenn es so um stille Kontemplation geht, das ist die Geschichte von Maria und Martha, Lukas 10, Verse 38 bis 42. Martha lädt Jesus zu sich nach Hause ein und seine Freunde und dann wird aufgetischt und die Schwester von Martha, Maria, die ist einfach fasziniert von Jesus, die sitzt da. Sie hört Jesus zu, sitzt zu seinen Füßen. Sie wird gestaunt haben. Also sitzen, staunen, einfach sein, ist, glaube ich, sind so Aspekte von einem kontemplativen Lebensstil. Sich immer wieder mal Zeit nehmen, einfach zu sitzen, zu staunen, zu sein. Martha hat sich dann aufgeregt, weil die Schwester nicht mithilft. Und Jesus hat gesagt, dass Martha sich um Dinge kümmert, die vielleicht gar nicht so wichtig sind im Moment, jetzt. Haben wir ja vorhin auch so im Sorgen und solche Dinge. Hey, das ist nicht dran, diese Unruhe. Was jetzt nötig ist oder was jetzt dir gut tun würde, wäre einfach zu genießen, mich zu genießen. Jetzt, ich bin da, Martha. Ich bin jetzt da, sitz doch einfach und hör mir zu. Nimm dir Zeit für das. Und ich würde sagen, jetzt machen wir wieder eine kurze Übung. Ich mache sie immer 3 Minuten, weil 3 Minuten sind gut einbaubar im Alltag. Manchmal hat man das Gefühl, Kontemplation, Meditation, das geht immer stundenlang. Halbstunde muss ich jetzt da sitzen und nichts machen. Das ist toll, wenn du das machst. Ich mache das jeden Morgen, mache ich 25 Minuten. Aber das ist nicht alles, sondern es geht darum, wie kannst du das im Tag immer wieder aktivieren. Und 3 Minuten schafft man immer. Bin ich überzeugt. Das ist auch keine Gesetzmäßigkeit. Aber 3 Minuten sind nicht viel. Eine Zigarette oder, ich weiß nicht, ob du rauchst. Oder ich nicht, aber, oder einfach 3 Minuten, eine Kaffeepause, irgendwo diese 3 Minuten nehmen. Und jetzt, die 3 Minuten, die wir jetzt machen, ist mit dieser Geschichte. Das finde ich auch immer schön. Geschichten zu nehmen, die in der Bibel stehen, und sich da hineinzufühlen. Da gibt's so schöne Geschichten, oder wie wenn der verlorene Sohn zurückkommt. Auch eine wunderbare Geschichte, wo man sich hineinfühlen kann. Und ich möchte dich jetzt einladen, in den nächsten 3 Minuten eine Maria zu sein. Jesus zu Füßen zu sitzen und einfach zu genießen. Vielleicht redet Jesus zu dir. Vielleicht bist du einfach und schaust ihn an, staunst. Vielleicht kommt dir ein Liedensinn vom Worship, vielleicht ein Text oder irgendetwas. Und genieße diese Zeit. Es ist auch wieder, wir geben jetzt Gott Raum, wir geben Jesus Raum, dass er reden kann. Und du musst überhaupt nichts reden. Was dir helfen kann, ist, auch immer wieder auf die Atmung zurückzugehen. Wenn du ganz weit wegschweifst, denk wieder, jetzt bin ich wieder Maria, Füßen von Jesus. 3 Minuten Zeit zu genießen, die Gegenwart von Jesus. Manchmal ist es gut, sich gut hinzusetzen oder wie es dir wohl ist. Du darfst dich auch zuerst erinnern, wie es so ist, diese Atmung, das ist ein Geschenk Gottes. Das Leben, das dich atmet, Gott, der dich atmet. Dann sich einfach vorzustellen, dass du jetzt da sitzen darfst, du hast die Zeit. Wir haben alle die Zeit und dürfen jetzt einfach vor Jesus sitzen, ihn anschauen, das einfach geschehen lassen, dass er auch dich anschaut. Wenn deine Gedanken jetzt irgendwo sind, du an Dinge denkst, die du noch tun musst oder die auf dich zukommen, es sind deine Gedanken, für Jesus ist das kein Problem. Du darfst auch mit deinen Gedanken, mit deinem Kreisen so vor Jesus sein. Immer wieder sich freuen an der Atmung, an diesem Geschenk Gottes. Ich stelle auch immer den Timer, das gibt so eine Ruhe für mich. Ich muss da nicht immer, oh, hoffentlich schlafe ich nicht ein oder solche Dinge, sondern zack, bin wieder wach, kann wieder losgehen. Das ist einfach eine gute Hilfe, würde ich allen empfehlen. Ich würde nie meditieren ohne Timer, weil das kann ins Endlose gehen. Und wir haben noch andere Dinge zu tun. Jetzt aus der Tradition. Für mich war so Teresa von Avila, das ist so 16. Jahrhundert, Johannes vom Kreuz nennt sich einer, das war so ein Weggenosse von der Teresa. Teresa, die hat mich vor allem so, also die Bücher, ich habe sie nicht persönlich mehr kennengelernt im 16. Jahrhundert, sie hat so ein Bild kreiert von einer inneren Burg, nämlich dass dein Herz eine innere Burg ist und du gehst in der Meditation oder in deinen stillen Zeiten, gehst du da in diese Burg hinein und triffst Jesus. Das hat mir am Anfang sehr geholfen, war so ein erster Schritt. Und dann finde ich, Johannes vom Kreuz hat etwas Wunderbares gesagt, das ist die... Also er hat viele tolle Dinge gesagt, aber was auch so etwas ausdrückt über den kontemplativen Lebensstil, das ist Folie 9. Kontemplation ist ja nichts anderes als ein geheimes, friedliches Einströmen Gottes, so dass er, wenn man ihm Raum gibt, den Menschen im Geist der Liebe entflammt. Den Menschen im Geist der Liebe entflammt. Das ist etwas, was ich ganz fest spüre. Seit ich so mehr mit diesen Anwendungen unterwegs bin, mit einem kontemplativen Lebensstil, dass die Liebe in mir zu wachsen, immer mehr zu wachsen beginnt und dass ich etwas mache oder irgendwie darum bete. Es geschieht einfach, weil ich Gott Raum gebe in meinem Leben. Weil ich, ja, und Gott ist ja Liebe. Und wenn du Raum gibst, dann, und das beginnt, irgendetwas in dir hin beginnt sich zu verändern. Das kann man gar nicht, man kann es nicht erklären. Es ist einfach so, es geschieht. Und ich finde das wunderbar. Etwas, was mich noch... Ein anderes Beispiel, das wäre jetzt eine Folie zurück, das ist die Lectio Divina. Das hat mir auch sehr geholfen. Ich weiß nicht, wer kennt das jemand? Die Praxis der Lectio Divina, wurde das mal da schon erklärt oder gesagt? Nicht unbedingt. Okay. Es ist auch so aus der Tradition entstanden von den Benediktinern, aber der Abt Guigo, das war so im 12. Jahrhundert, 12. Jahrhundert war der, das war auch so ein Klosterbruder, der wollte für seine Mitbrüder irgend so etwas entwickeln oder etwas so zusammentragen. Man könnte sagen, ein Vier-Schritte-Programm, das war schon ganz modern. Vier Schritte in den Himmel, er hat es nämlich die Himmelsleiter genannt. Und die Lectio Divina besteht aus vier Schritten. Die mache ich heute auch immer noch, die finde ich so etwas Geniales. Das erste ist, du liest einen Text, nicht einen langen. 3-4 Verse aus der Bibel. Den liest du 2-3 Mal, du kannst ihn laut lesen, leise lesen. Und dann hörst du auf dich, welches Wort, welcher Gedanke ist bei dir hängen geblieben? Und dann über dieses Wort oder diesen Gedanken meditierst du. Und meditieren heißt, ich sage es mal ganz einfach, wie ich mir das vorstelle. Meditieren heißt, ich sitze da, also jetzt stehe ich da, da steht Gott und in der Mitte ist dieses Wort oder dieser Gedanke. Und jetzt höre ich einfach zu, was Gott mir durch dieses Wort, durch diesen Gedanken mir sagen möchte oder mir in Bewegung bringt. Also ich schweige, ich bin da, ich weiß, Gott ist auch da und dieses Wort, dieses Thema ist da. Und dann beginnt's meistens irgendwie, da kommen Gedanken, da kommen Situationen, da kommen Menschen dir in den Sinn, da geschieht einfach etwas, das Wort Gottes wird ganz lebendig wieder, aktuell in deinem Leben. Und dann, nach einer gewissen Zeit, das kannst du 3 Minuten machen oder eine, diese vier Schritte, oder du kannst 10 Minuten machen, da bist du ganz frei. Und der dritte Schritt ist dann, du betest. Dann kommt das Gebet. Dann kannst du all das, was Gott in dir bewegt hat, loslassen, Gott bringen. Für Menschen beten, für dich beten, für Situationen beten, für deine Sorgen, die dir gekommen sind. All das gibst du Gott ab. Und der vierte Schritt ist dann die Kontemplation, das Sein vor Gott. Jetzt hast du alles losgelassen, es kümmert dich nichts mehr und jetzt darfst du einfach sein. Und ich finde, diese vier Schritte sind wunderbar. Würde ich euch sehr empfehlen, das mal zu machen. Und der Mönch Guigo hat da ja geschrieben, wenn wir nicht meditieren, ist eigentlich die Bibellese ganz trocken, das bringt nicht viel. Wenn wir aber nicht lesen, bringt die Meditation auch nichts. Also wir brauchen auch irgendwie so einen biblischen Text, eine Inspiration. Das Ziel aber, ist ganz wichtig, ist die Kontemplatio, also das Gottschauen, das mit Gott zusammensein. Und das ist einfach dieses Einswerden, dieses Gottspüren, er ist immer da. Und dann möchte ich noch... Bevor wir noch eine Übung machen, eine Anwendung machen als Abschluss, möchte ich noch ein Zitat aus dem 20. Jahrhundert von Etty Hillesum. Das ist die Folie 11. Oh nein, sorry, Folie 10. Etty Hillesum war eine jüdische Holländerin, eine sehr intelligente junge Frau, eben zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und ihr Anliegen war, wie können wir Gott in mein Leben, wie kann ich Gott in meinem Leben Raum geben, kann Gott da etwas verändern in dieser schwierigen Situation? Sie hat Deportationen erlebt, sie hat ganz viele schwierige Sachen erlebt, sie hätte fliehen können auch, das muss man auch sagen. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, nach England oder nach Amerika zu gehen, aber sie hat sich dann entschieden, ich bleibe da, und sie hat gerungen mit Gott. Und dann kommt sie zu diesem Satz, und den finde ich sehr, sehr ehrlich. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du Gott uns nicht helfen kannst. Weil sie hat das ganze Elend gesehen, Menschen, die sterben und so weiter und eben deportiert werden, Familien werden auseinandergerissen. Du kannst uns nicht helfen, sondern wir können dir helfen. Oder sie sagt das, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Innern bis zum Letzten verteidigen müssen. Also ihr war es ein Anliegen. Ich habe eine Verantwortung, Gott Raum zu schaffen. Und dann wird etwas geschehen. Und die Hillesum wurde so als Engel im KZ, wurde sie genannt. Sie hat vielen Menschen Mut und Hoffnung gegeben. Und sie war oft verzweifelt auch. Und ihr Kampf war immer, hey, ich will Gott diesen Raum geben in mir. Dann verändere ich mich und kann den Menschen diesen Gott näher bringen. Ja. Mein Gewinn mit kontemplativen Lebenszielen, das ist so schwierig zu sagen. Ich finde einfach, ich bin mehr bei mir. Ich lerne ganz viel über Vertrauen. Gott, was traue ich Gott alles zu? Weil in diesen Momenten, wo du einfach Gott Raum gibst, gibst du eigentlich auch immer wieder ganz viel Gott zurück und überlässt es ihm, diese Dinge zu tun. Aber du kommst nachher schon noch ins Tun, wenn du wieder aus diesen stillen Zeiten rausgehst. Das geschieht automatisch. Man hat auch im 20. Jahrhundert hat man aus der Lectio Divina ein Fünf-Schritte-Programm gemacht in manchen Kirchen. Und der fünfte Schritt ist dann, und jetzt, was machst du konkret? Und ich finde, das ist eben so, das ist wieder das Getriebensein. Du machst automatisch, du machst aus dir raus, es wird geschehen. Und das Gott zuzutrauen, da lerne ich ganz viel. Das finde ich, das ist eigentlich das Spannendste an dem kontemplativen Lebensstil. Immer wieder loszulassen von mir, von meinen Möglichkeiten. Und dann kommt Gott da hinein und dann geschieht plötzlich ganz viel anders. Mir gibt es auch so einen Lebensgrund, der mich hält, der einfach so eine... Eben eine vertrauende Gewissheit, könnte man sagen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, es ist gesund. Zur Ruhe kommen ist gesund, es senkt den Blutdruck und so weiter. Also es ist nur so ein kleiner Nebenaspekt. Ist völlig gesund, überall bewiesen. Von dem her, warum nicht, würde ich sagen. Und jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ist das okay? 5 Minuten noch. Noch eine, das ist eigentlich auch... kontemplative Übung oder weiß nicht, was es ist. Weiß es auch nicht. Ich finde, die Weltsituation ist schwierig. War immer schwierig, jetzt gerade schwierig, weil es doch ziemlich nah ist. Krieg und die Situation Israel, Krieg, Terror, einfach ganz viele schwierige Sachen. Und was mir da hilft, also beten ist wirklich etwas ganz Gutes, aber manchmal fehlen einem auch die Worte und man fühlt sich so hilflos, man hat immer wieder gebetet. Und die sogenannte Mitgefühlsmeditation oder Metta-Meditation, so die Meditation der Barmherzigkeit, die hilft mir da immer. Und ich möchte die euch kurz erklären und dass wir die miteinander machen. Die hat 3 Zeilen und ich glaube, ihr schafft das, diese 3 Zeilen euch jetzt zu merken. Die erste Zeile heißt, möge ich ein Friedensstifter oder möge ich eine Friedensstifterin sein? Die erste Zeile. Möge ich ein Friedensstifter, Friedensstifterin sein. Die zweite Zeile. Möge es mir wohlergehen. Und die dritte Zeile. Möge ich mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt sein. Das sind alles sehr schöne Sachen, die in der Bibel stehen. Möge ich ein Friedensstifter, Friedensstifterin sein. Möge es mir wohlergehen. Möge ich mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt sein. Das ist der erste Durchgang, den du machst. Dann, wenn du es zum zweiten Mal betest, betest du für irgendjemanden in deiner Nähe, für deine Frau, für deinen Mann, für einen Freund, auch mit jemandem, dem du es gut hast. Du betest das über diese Person. Beim dritten Durchgang kommst du wieder zu dir zurück. Betest wieder für dich. Beim vierten Durchgang erweiterst du den Kreis. Und wenn du schon merkst, ja, ich bin so richtig gesetzt, dann kannst du auch jemanden dazu nehmen, für jemanden beten, den du nicht so magst. Oder der, da ist irgendwie ein Clinch oder irgend so etwas. Du spürst, da ist Spannung. Du darfst den hinzunehmen und bete für ihn, dass dieser Mensch ein Friedensstifter, Friedensstifterin ist. Dass es ihr wohler geht, dass sie mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt sind. Und dann gehst du immer wieder zu dir zurück. Das verknüpft dich mit all diesen Menschen. Und ich gehe dann bis zu Putin, Zelensky, Netanyahu und all denen. Ich nehme die alle mit und komme immer wieder zu mir. Und so spanne ich so ein Netz in einer unsichtbaren Welt. Und ich merke, es hilft mir in dieser Weltsituation, irgendetwas zu tun, was das Gefühl hat, da ist Gott am Werk, ich überlasse es Gott. Und es verändert mich. Auch mit diesen Personen, die mir nicht so vielleicht gerade wohlgesinnt sind oder so. Seid ihr noch bereit für dieses? Und ich sage es noch einmal, und dann jeder einfach in seinem Tempo und wie er spürt, wie weit er gehen will, wie viele Menschen er mit hineinnehmen will. Möge ich ein Friedensstifter sein, Friedensstifterin. Möge es mir wohlergehen. Möge ich mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt sein. Und du kannst es auch immer mit ein ausatmen, wie du das willst. Einfach in dieser Ruhe. Und dann erweitere den Kreis. Komm wieder zu dir zurück. Wieder erweitern. Und wir nehmen uns jetzt auch diese 3 Minuten Zeit. Danke, Jesus, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst. Danke, Jesus, dass du uns mit deinem Frieden erfüllst. Danke, dass du der Frieden bist, dass du die Liebe bist. Danke, dass du uns mit diesem Frieden erfüllst, der ein ganzheitlicher Frieden ist. Wo es nicht nur um ein Seelenheil oder solche Dinge geht, sondern wo es auch um die Schöpfung geht. Wo es weitergeht als mein Nasenspitz. Danke, dass du mich mit deinem Trost erfüllst dort, wo ich traurig bin, wo ich Trost brauche. Danke, dass du mich berührst, dort, wo ich mich allein fühle. Danke, dass du uns ein Gegenüber bist. Und danke, dass in diesem Zusammensein mit dir einfach ganz viel Heilendes, Befreiendes entsteht. Amen.